Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Jessica Sturmberg, herzlich willkommen. Ja, wir warten gespannt, was das Treffen der Länderministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel im Bundeskanzleramt ergibt. Noch gibt es keine offiziellen Informationen, aber es zeichnen sich Verschärfungen ab. Das heißt, dass die Erholung der Wirtschaft auch wieder einen Dämpfer erhalten wird. Heute haben die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute ihre Herbstprognose bekannt gegeben. Und darauf schauen wir gleich ausführlich. Außerdem die geplanten Änderungen im Insolvenzrecht und wie die EU-Kommission vor schädlichen Chemikalien schützen will. Vor dem Hintergrund der stark steigenden Corona-Infektionszahlen ist absehbar, dass es wieder Verschärfungen geben wird. Die Frage ist, wie einheitlich werden sie ausfallen? Welche Branchen werden sie treffen? Das heißt, wir haben eine sich wieder zuspitzende Lage auch für die Wirtschaft. Und das ist schon jetzt vor allem im Flug- und Gastgewerbe spürbar. Die 5 führenden Wirtschaftsforschungsinstitute haben heute in ihrem Herbstgutachten verkündet, dass sie davon ausgehen, dass der Konjunktureinbruch auf das Jahr gesehen stärker ausfällt, als noch im Frühjahr erwartet wurde. Statt -4,2%, jetzt ein Minus von 5,4%. Und für das kommende Jahr ein geringerer Zuwachs als bisher angenommen. Vor der Sendung habe ich mit dem Wirtschaftsforscher Stefan Kurz vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel darüber gesprochen. Er hat die Konjunkturdaten heute in der virtuellen Pressekonferenz vorgetragen. Meine erste Frage an ihn: Was sind die Gründe, dass die Prognose nach unten korrigiert wurde?
Der Einbruch ist gar nicht schwerer ausgefallen, als wir im Frühjahr dachten. Ganz im Gegenteil, wir haben die Tiefe des Einbruchs sehr gut schon vor einem halben Jahr erkannt. Was aber jetzt die Prognose belastet, ist, dass der weitere Erholungsprozess mühsamer sein wird, als wir noch vor einem halben Jahr dachten. Und das hat maßgeblich damit zu tun, dass eben auch viele Maßnahmen noch in Kraft sind und länger in Kraft bleiben, die die wirtschaftliche Aktivität behindern.
Wenn wir die einzelnen Maßnahmen jetzt in Betracht ziehen, da haben Sie ja auch Kritik geübt, nicht an allen Maßnahmen, nicht an dem ganzen Bündel, sondern vor allen Dingen daran, was die Zielgenauigkeit betrifft. Also was sollte sich jetzt, wenn wir vor allen Dingen auch über weitere Programme oder Verlängerungen nachdenken, was sollte die Regierung jetzt anders machen oder spezifizieren?
Das Problem, was wir bei einem Teil der bislang beschlossenen konjunkturpolitischen Maßnahmen sehen, ist, dass sie sehr weit in die Breite gerichtet sind. Das heißt beispielsweise, eine Mehrwertsteuererhöhung führt insgesamt zu mehr Kaufkraft bei den privaten Haushalten. Ganz unabhängig davon, ob die privaten Haushalte stark von der Krise betroffen sind oder nicht. Und es führt auch dazu, dass die Nachfrage in Bereichen angeregt wird, die vielleicht gar nicht unter der Krise leiden. Und deshalb appellieren wir an die Bundesregierung, die Instrumente zielgenauer zuzuschneiden. Und zwar zielgenauer in dem Sinne, dass denjenigen im Wirtschaftsgeschehen geholfen wird, die tatsächlich durch die Infektionsschutzmaßnahmen in ihrer ökonomischen Aktivität beeinträchtigt werden. Und nicht sozusagen diese allgemeinen Maßnahmen zu ergreifen, die die Konjunktur insgesamt stimulieren sollen.
Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier bereitet ja jetzt auch derzeit spezifische Hilfen für Unternehmen vor, die besonders hart getroffen sind. Dabei hat das Bundeswirtschaftsministerium jetzt auch die Solo-Selbstständigen nochmal konkret im Blick. Da gab es ja schon große Kritik, dass die durch das Rost gefallen sind in der Vergangenheit. Ist das jetzt eine Maßnahme, die besonders wichtig ist?
Das geht aus unserer Sicht in die richtige Richtung, denn man denkt jetzt ja stärker darüber nach, wie kann man tatsächlich denjenigen helfen, die durch die weiter bestehenden Beschränkungen in ihrer ökonomischen Aktivität eingeschränkt sind. Jetzt wäre es aus unserer Sicht aber wichtig, einen allgemeinen Mechanismus zu haben, der nur nach den Einkommensausfällen fragt und jetzt nicht Branche für Branche unterschiedliche Programme auslegt. Also sollte eine allgemeine Regel sein, je stärker man betroffen ist, desto mehr Unterstützung bekommt man. In diese Richtung sollte man denken. Und man muss eben dafür Sorge tragen, dass diese Instrumente nicht so bürokratisch ausgestaltet werden, wie es bislang mit den Überbrückungshilfen der Fall zu sein scheint. Denn sie werden kaum in Anspruch genommen. Und das deutet darauf hin, dass sie nicht wirklich praxisgerecht sind.
Das heißt, zu viel Bürokratie, dann werden die Unternehmen abgeschreckt und diejenigen, die möglicherweise tatsächlich Hilfe bräuchten, bekommen sie nicht und müssen am Ende sogar Insolvenz anmelden?
Das ist genau das Problem. Also es gibt beispielsweise bei den Überbrückungshilfen bestimmte Umsatzschwellwerte, die man unterschreiten muss. Wenn man sie nicht unterschreitet, auch wenn man sie nur knapp nicht unterschreitet, bekommt man gar nichts. Das ist immer ein Problem. Man sollte lieber sagen, von beispielsweise den Gewinnausfällen im Jahr 2020 gegenüber 2019 wird ein bestimmter Anteil ersetzt. Dann hat auch jeder Einzelne immer noch einen Anreiz, weiterhin nach neuen Geschäftsfeldern zu suchen. Also diese scharfen Abschneidegrenzen oder die Tatsache, dass man nur bestimmte Kostenkategorien geltend machen kann, all das kann dann im Einzelfall dazu führen, dass ein Unternehmen zwar hilfsbedürftig ist, aber durch alle Raster fällt und dann doch am Ende des Tages im Regen stehen bleibt.
Altmaier plant jetzt so etwas wie einen Unternehmerlohn für Solo-Selbstständige als Hilfe. Wie sehr sind die Solo-Selbstständigen denn bisher aus Ihrer Sicht durchs Rost gefallen?
Ja, die sind in der Tat durchs Rost gefallen, denn wenn Sie mal die Überbrückungshilfen nehmen, dort müssen Sie bestimmte Kostenkategorien, Mieten beispielsweise, können Sie dort geltend machen. Das ist aber für den Solo-Selbstständigen in der Regel gar keine relevante Kategorie. Ne? Also wenn Sie keine großen Geschäftsräume haben, haben Sie auch keine geschäftlichen Mieten, die Sie geltend machen können. Und damit haben Sie den Anspruch auf den Ersatz einer Kostenkategorie, der für Ihr Geschäft gar keine Rolle spielt.
Also hatte man da beim Design dieser Überbrückungshilfe offensichtlich noch nicht das Bild des Solo-Selbstständigen in der Weise vor Augen?
Genau, man hat sie nicht ganz vergessen, muss man fairerweise dazu sagen, denn beim Bezug des Arbeitslosengeldes II ist ja die Vermögensprüfung ausgesetzt worden und das hat dann zumindest dazu geführt, dass ihnen etwas unter die Arme gegriffen wurde, aber das kann natürlich bei weitem nicht das kompensieren, was sie an Einkommen eingebüßt haben.
Ist es denn überhaupt möglich, eine Regelung zu treffen, die tatsächlich so spezifisch ist, dass sie die hilfsbedürftigen Unternehmen und Selbstständigen und auch Solo-Selbstständigen in den Fokus nimmt, aber zugleich ausschaltet, dass andere wiederum in den Genuss kommen, die es eigentlich gar nicht bräuchten und wiederum viele durchs Rost fallen, weil es eben zu viel bürokratische Hindernisse gibt oder Grenzwerte, die es dann am Ende unmöglich machen?
Also es wird niemals ein Instrument geben können, was so puristisch wirkt, wie man sich das theoretisch denkt. Es wird immer Mitnahmeeffekte geben. Es wird immer Einzelfälle geben, bei denen ein wichtiges Instrument nicht ziehen kann. Man muss sich von diesem Perfektionsdenken leider verabschieden, weil das einfach nicht umsetzbar ist. Aber grundsätzlich sollten die Instrumente so ausgerichtet sein, dass sie in der Breite greifen. Und das ist eben beispielsweise bei den Überbrückungshilfen bislang nicht der Fall. Aber eine absolute Einzelfallgerechtigkeit wird man leider nie herstellen können.
Wir haben jetzt ein halbes Jahr Pandemie hinter uns. Wir haben auch einige Maßnahmen ja auch schon, die wir mittlerweile evaluieren können. Wie fällt denn da Ihr Fazit bislang aus? Was sollte die Bundesregierung jetzt möglicherweise besser lassen und was sollte sie besser in Angriff nehmen?
Also sie sollte weiter in die Richtung denken, über die wir jetzt schon gesprochen haben und die ja offenbar auch im Wirtschaftsministerium schon beraten wird, nämlich stärker die Hilfen zuzuschneiden auf die tatsächlich betroffenen Akteure und wegkommen von diesen allgemeinen Maßnahmen. Ich meine auch, dass hier zum Teil bestimmte Programme etwas überdimensioniert worden sind. Also wir dürfen jetzt auch nicht in einen Modus geraten, wo wir jeden Monat ein neues Instrument wollen. Wir haben sehr, sehr viel getan. Also der Eingriff der Konjunkturpolitik war so heftig wie noch nie seit Bestehen der Bundesrepublik. Hier besteht eher die Gefahr der Überdosierung und dass man zu lange zu viel tut, was dann aber jetzt, wo wir es brauchen, nicht zielgerichtet genug ist.
Können wir uns das alles denn in der Weise noch so weiter leisten?
Ja, fiskalisch ist das zu beherrschen. Die Staatsverschuldung steigt zwar jetzt von knapp unter 60 auf etwa 70% der Wirtschaftsleistung, aber das ist nichts, was die Staatsfinanzen in Deutschland aus der Bahn wirft. Wenn jetzt bestimmte Instrumente kritisiert werden, dann nicht, weil wir sagen, dass sie zu teuer sind im Sinne von, man kann sie sich nicht leisten, sondern wir sagen, sie wirken einfach nicht stabilitätsgerecht und deshalb sollte man sie bleiben lassen. Eine Lehre aus dieser Krise ist aber eben auch, wer vor der Krise eine solide Finanzpolitik betrieben hat, hat jetzt die Möglichkeiten, auch mal tiefer in die Taschen zu greifen und eine solche Krise durchzustehen. Das bedeutet aber, wenn die Krise vorbei ist, und wir gehen davon aus, dass wir etwa im Jahr 2022 wieder Richtung Normalauslastung uns entwickeln, dann müssen die Haushalte eben auch wieder konsolidiert werden, damit man eben bei der nächsten Krise, das wird nicht die letzte sein, es wird irgendwann wieder eine neue Krise geben, damit man dann auch fiskalisch ohne sozusagen den Druck eines hohen Schuldenstandes wieder agieren kann.
Jetzt haben wir ja einige Branchen, die besonders hart getroffen sind und wo man wirklich nicht den Vorwurf machen kann, dass sie zuvor schlecht gewirtschaftet hatten, sondern sie sind einfach durch die Pandemie in diese Krise gerutscht. Es gibt andere Branchen, die profitieren sehr stark davon. Wir bekommen andere Verteilungen dadurch, durch diese Pandemie. Sollte die Bundesregierung das berücksichtigen, auch in der Lastenverteilung?
Das sollte sie unbedingt tun, denn der Infektionsschutz ist ja ein gesamtwirtschaftliches Ziel, unter dem die unterschiedlichen Branchen ganz unterschiedlich leiden. Und es muss ein wichtiges Kriterium aller staatlichen Eingriffe sein, dass man eben die dadurch entstehende Unwucht in der Belastung der einzelnen Akteure wieder über die staatlichen Steuer- und Transfersysteme ausgleicht. Auch hier wird man keine lupenreine, perfekte Gleichverteilung der Lasten hinbekommen, aber man muss eben in diese Richtung agieren. Und das gelingt umso besser, je stärker man die Hilfen auf diejenigen konzentriert, die jetzt tatsächlich in Bedrängnis geraten. Diejenigen, die jetzt extra profitieren oder zusätzlich profitieren, die würden dann ja auch über das Abgabensystem zusätzlich belastet.
Der Kieler Wirtschaftsforscher Stefan Kotz zur nach unten korrigierten Prognose der Wirtschaftsleistung in Deutschland. Das Thema Insolvenzen wurde heute im Herbstgutachten auch angesprochen. Die Aussetzung der Antragspflicht wurde dabei kritisch gesehen. Diese adressiere nur das Symptom und halte den Strukturwandel im schlechten Fall auf. Im Insolvenzrecht sind generell neue Regeln geplant, die jetzt nicht im Zusammenhang mit Corona stehen. Welche das sind, darüber informiert Johannes Kuhn.
Das Insolvenzrecht soll flexibler werden. Nicht wegen Corona, sondern weil die Bundesregierung eine entsprechende EU-Richtlinie umsetzt. Konkret sollen Firmen Sanierungskonzepte auch außerhalb eines Insolvenzverfahrens durchsetzen können. Dafür müssen sie künftig nicht mehr alle Gläubiger überzeugen, sondern nur noch die Mehrheit. Mögliche Zwangsvollstreckungen einzelner Gläubiger können für 3 Monate durch ein Moratorium gebremst werden. Sanierungen ohne gerichtliche Verfahren und ohne den Makel der Insolvenz. Klaus-Peter Naumann vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland begrüßt diese neue Präventionsstufe. Er merkt aber an,
der Entwurf sieht jetzt vor, dass ich den Zugang zu diesen Verfahrenshilfen habe bei drohender Zahlungsunfähigkeit. Und da bin ich schon relativ kurz vor der Insolvenzreife.
Naumann hätte sich vom Gesetzgeber gewünscht, solche Sanierungsmaßnahmen schon in früheren Phasen von Unternehmenskrisen zu erleichtern. Grundsätzliche Zustimmung, aber Detailkritik kommt auch vom Berufsverband der Insolvenzverwalter Deutschlands, VID. So sieht VID-Chef Christoph Niering ein hilfreiches Werkzeug, das aber de facto nur einem Teil der Firmen helfe.
Ja, es wird dort helfen, wo wir große Unternehmen haben, die finanzielle Strukturen aufweisen, die sehr komplex sind. Für kleine und mittelständische Unternehmen oder Solo-Selbstständige wird es wenig nützen, denn da sind die rund 100 Vorschriften, die das Gesetz hat, doch sehr komplex.
Die Insolvenzzahlen sind derzeit wegen der Corona-Erleichterungen rückläufig. Ab 1. Januar gilt allerdings wieder die Pflicht, bei Überschuldung einen Insolvenzantrag zu stellen. Für die Überprüfung gilt aber ein gelockerter Maßstab. Die Unsicherheit von Prognosen in Corona-Zeiten soll dabei berücksichtigt werden. Die neuen Instrumente sollen entsprechend einen Übergang von Corona-Schutzmaßnahmen zur außergerichtlichen Restrukturierung eröffnen. Die Sorge von Kritikern, dies könnte Firmen am Leben erhalten, die eigentlich nicht mehr zu retten seien. Per Robin Paulus vom Verband der Familienunternehmer teilt diese Sorge nicht.
Das Ineinandergreifen dieser beiden verschiedenen rechtlichen Reformbemühungen ist eigentlich ganz gut, sodass ich nicht vermute, dass wir jetzt tatsächlich zu einer Zombifizierung der Wirtschaft kämen.
In dieser Woche hat es auch Diskussionen über die Sprache des Gesetzentwurfs gegeben. Das Justizministerium hatte vorwiegend das generische Femininum verwendet. Es war also zum Beispiel von Sachwalterinnen und Schuldnerinnen die Rede. Das Bundesinnenministerium hatte sein Veto eingelegt, weil dies sprachwissenschaftlich nicht anerkannt und möglicherweise verfassungswidrig sei. Maria Wersig, Präsidentin des Deutschen Juristinnenbunds, hatte die Kritik bei Deutschlandfunk Nova zurückgewiesen.
In der Regel geht es in diesem Entwurf sogar um Personengesellschaften, die ja nur ein grammatikalisches Geschlecht haben. Und wenn man dann aus Gründen der Lesbarkeit sagt, Männer sind mitgemeint, ja, damit müssen Frauen auch aus Sicht des Innenministeriums übrigens schon immer klarkommen. Ja. Die Aufregung ist groß, wenn man es mal umdreht.
Am Ende setzte sich unter dem Strich das Innenministerium durch. Im nun verabschiedeten Entwurf ist das generische Femininum bis auf wenige Stellen wieder verschwunden.
Johannes Kuhn zu geplanten Änderungen im Insolvenzrecht. Durch die Corona-Einschränkungen ist der globale CO2-Ausstoß deutlich gesunken, aber nicht so stark, wie Forscher erhofft hatten. Eine heute veröffentlichte Studie des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung zeigt, dass im ersten Halbjahr insgesamt 1,6 Milliarden Tonnen weniger CO2 in die Atmosphäre gepustet wurden als im Vorjahreszeitraum. Das entspricht 8,8% weniger. Eine Entwarnung bei der Klimaerwärmung gäbe es deswegen aber nicht, sagt Hans-Joachim Schellenhuber vom Potsdam-Institut.
Also es ist jetzt historisch gesehen seit dem Zweiten Weltkrieg also der größte relative Rückgang. Aber es ist immer noch vergleichsweise wenig. Wenn man also dann schauen wird auf die Kurve, wie der CO2-Anstieg ist, und die Konzentration ist ja entscheidend für den Treibhauseffekt, dann wird man einen ganz flachen Knick sehen.
Große Rückgänge des CO2-Ausstoßes gab es im Flugverkehr, relativ wenig in der Schwerindustrie und bei den privaten Haushalten sogar Zunahmen. Mehr dazu finden Sie auch bei uns auf der Homepage. Die EU-Kommission will die Verwendung von Chemikalien sicherer machen. Schädliches soll aus Alltagsprodukten wie Spielzeug, Kosmetik, Waschmittel oder Textilien verbannt werden. Das ist Teil der neuen Chemikalienstrategie, die die EU-Kommission heute vorgestellt hat. Paul Vorreiter berichtet.
Die EU-Kommission hat einen weiteren Baustein ihres europäischen grünen Deals vorgestellt.
The Green Deal carries a promise of zero pollution, not just zero emissions, also zero pollution. Today we take the first step.
Der grüne Deal, das heißt in Zukunft nicht nur keine Treibhausgase mehr auszustoßen, sondern auch die Umwelt nicht mehr zu verschmutzen, sagte Kommissionsvize Timmermans. Die Chemiestrategie bezeichnete er als den ersten Schritt auf dem Weg zu einer schadstofflosen Umwelt. Die Chemiebranche soll damit nachhaltiger werden und es soll dafür gesorgt werden, dass gefährliche Stoffe leichter verbannt werden können. Aus Spielzeug, Kosmetik, Produkten, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, Waschmitteln und Textilien. Gefährliche Stoffe, gemeint sind solche, die Krebs und Genmutationen verursachen oder das Hormonsystem beeinträchtigen, sogenannte endokrine Disruptoren und solche Stoffe, die sich in der Umwelt anreichern. Zwar hat die Europäische Union mit der sogenannten REACH-Verordnung eines der strengsten Regelwerke, um den Marktzugang von Chemikalien zu reglementieren, doch das System hat Schwächen. Seit 13 Jahren müssen Hersteller und Importeure in die EU in Studien nachweisen, wie schädlich die Stoffe sind, die sie auf den Markt bringen wollen. Aber die Chemikalien werden nicht ausreichend kontrolliert oder aber gefährliche Stoffe bleiben auf dem Markt, weil Hersteller auf andere Alternativen aus derselben Stoffgruppe umsteigen. Dem will die EU-Kommission einen Riegel vorschieben. Eine der ersten Handlungen wird sein, dass wir die gefährlichsten Chemikalien nicht mehr in Konsumgüter gelangen lassen. In den meisten Fällen beurteilen wir die Stoffe einzeln. Wir werden diese Logik umdrehen. Anstelle zu reagieren, werden wir präventiv eingreifen.
Instead of reacting, we want to prevent.
Betreffen wird das die sogenannten PFAS, per- und polyfluorierte Chemikalien, die zum Beispiel in wasserabweisenden Textilien vorkommen. Eine Stoffgruppe aus gut 4.700 Stoffen, die bislang einzeln auf ihre Anwendung geprüft wurden.
We will only allow it where it is absolutely essential for society.
Erlaubt sollen sie nur noch dort werden, wo es keine Alternativen für sie gibt. Auch soll bei der Prüfung der Stoffe der sogenannte Cocktail-Effekt berücksichtigt werden, also dass Stoffe, wenn sie gemischt werden, schädlich werden können. Eine einheitliche Definition, was unter endokrinen Disruptoren zu verstehen ist, soll dazu führen, dass diese schneller aus dem Verkehr gezogen werden. Um die Stoffe besser vom Markt fernhalten zu können, muss auch besser kontrolliert werden.
We will especially concentrate on high-risk areas, such as online sales and imported articles.
Vor allem der Onlinehandel und der Import werden in den Fokus genommen, sagte Umweltkommissar Sinkevicius. Verbote und Einschränkungen, das ist nur ein Teil der Strategie. Die Kommission will auch Anreize schaffen, eine klimafreundlichere Chemieindustrie aufzubauen.
We need to boost development of alternatives.
Wir müssen die Entwicklung von Alternativen voranbringen, von neuen Chemikalien und Materialien, die von Beginn an nachhaltig und sicher sind, von der Produktion bis zum Lebensende. Wir werden Kriterien dafür formulieren, um Forschung in dieser Richtung zu fördern. Die zur Chemiestrategie gehörenden Gesetze will die EU-Kommission im kommenden Jahr auf den Weg bringen. Danach muss sie sie noch mit Parlament und den Mitgliedsländern ausverhandeln. Gesprächsbedarf und lange Verhandlungen scheinen vorprogrammiert. Im Vorfeld der Vorstellung heute hatte die Chemiebranche vor pauschalen Verboten gewarnt.
Berichtet Paul Vorreiter aus Brüssel. Bund und Länder haben verabredet, ältere Windkraftanlagen, deren Förderung ausläuft, nach Möglichkeit am Netz zu halten. Das teilte Bundeswirtschaftsminister Altmaier nach einer Videokonferenz mit Vertretern der Länder und der Energiewirtschaft mit. Alex Krämer berichtet.
Anlagen, die erneuerbaren Strom produzieren, werden laut Gesetz 20 Jahre lang gefördert. Anfang kommenden Jahres fallen die ersten Windräder aus dieser Förderung heraus. Und um die geht es. Ziel sei es, die Standorte zu erhalten, sagt Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Erste Priorität soll dabei das sogenannte Repowering haben, also der Ersatz durch modernere, effizientere Anlagen.
Und da die Windanlagen von heute in aller Regel effizienter und leistungsfähiger sind als die Anlagen, die vor 20 Jahren errichtet wurden, besteht damit auch die Chance, die Strom- und Energieausbeute deutlich zu erhöhen und auf diesem Weg zum Gelingen der Energiewende beizutragen.
Wo der Bau modernerer Anlagen nicht in Frage kommt, etwa wegen Abstandsregeln, soll nach Möglichkeit gesucht werden, den erzeugten Strom der alten Anlagen direkt an Großverbraucher zu verkaufen, etwa an Unternehmen. Erst wo auch das nicht gelingt, soll es eventuell eine Anschlussförderung geben, um die Windräder in Betrieb zu halten. Details dazu würden bis zum Jahresende festgelegt, sagt Altmaier. Windkraft an Land ist aktuell die mit Abstand wichtigste Quelle für erneuerbaren Strom in Deutschland. Der Ausbau stockt allerdings unter anderem wegen vieler Klagen von Anwohnern.
Der Bericht von Alex Krämer. Und jetzt schauen wir auf das heutige Börsengeschehen zusammen mit unserer Börsenreporterin Claudia Werle. Frau Werle, zu Beginn der Sendung haben wir auf das Herbstgutachten der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute geschaut. Wie kommt denn die Korrektur nach unten jetzt auf dem Börsenparkett an?
Gut, die Korrektur kommt nicht unerwartet. Momentan spürt man wirklich steigende Nervosität. Die Corona-Infektionszahlen steigen nicht nur hier bei uns. Es gibt Reisewarnungen. Es gibt eine Fülle von Maßnahmen, die ergriffen werden, um die Folgen der Pandemie in den Griff zu bekommen. Und die signalisieren vor allem eines, die Lage ist ernst. Der DAX kann immerhin einen Teil seiner Tagesverluste wettmachen, steht jetzt leicht im Plus bei 13.042 Punkten.
Es war im Gespräch mit dem Wirtschaftsforscher Stefan Kurz angesprochen. Die Pandemie hat dafür gesorgt, dass sich Einkommensverhältnisse in der Volkswirtschaft ändern. Branchen, die hart getroffen sind, andere, die profitieren. Und das zeigt sich heute auch nochmal richtig deutlich. Wie?
Ja, und zwar den Aktienkursen. Es gibt einfach Unternehmen wie oder Branchen wie den Tourismusbereich, Fluggesellschaften, Flugzeugbauer, Flughafenbetreiber, um nur mal ein paar Beispiele zu nennen, die richtig hart erwischt worden sind von der Pandemie. Dann gibt es Unternehmen, die von der derzeitigen Situation profitieren können, beispielsweise der Essenslieferdienst Delivery Hero, der Kochboxenversender HelloFresh. Die Aktien beider Unternehmen heute deutlich im Plus. Die Papiere von Shop Apotheke können zumindest im Tagesverlauf zeitweise deutlich zulegen. Ja, und Siemens Healthineers will mit Corona-Schnelltests punkten. Auch das kommt an der Börse gut an. Und Aktien der Corona-Verlierer, die sind zum Teil deutlich im Minus. Lufthansa-Papiere beispielsweise. Immerhin Aktien von Fraport können sich von ihrem Tagestief heute erholen.
Hauptversammlungen waren in diesem Jahr seit Pandemieausbruch fast alle digital. Und das soll jetzt noch länger so bleiben?
Ja, damit ist zu rechnen, wenn der Bund dafür plädiert, dass bei steigenden Corona-Infektionszahlen die Zahl der Teilnehmer bei privaten Feiern und bei öffentlichen Veranstaltungen zu begrenzen ist, dann wären andere Regelungen wirklich erstaunlich. Bei Hauptversammlungen kommen ja in der Regel tausende Menschen zusammen. Das geht jetzt nicht. Seit Ende März ist es dann erstmals erlaubt worden, die jährlichen Aktionärstreffen auch online durchzuführen. Viele Unternehmen haben diese Ausnahmeregelungen auch genutzt und das Bundeskabinett hat die Regelungen nun um ein Jahr bis Ende 2021 verlängert.
Und dann der Blick auf Euro-Rente und den Goldkurs.
Der Euro wird mit $1.1762 gehandelt. Die Umlaufrendite ist gesunken von -0,56 auf -0,58%. Und die Feinunze Gold, die wird aktuell mit $1.911,93 gehandelt.
Der Blick auf das heutige Börsengeschehen von Claudia Werle. Ganz herzlichen Dank. Das war die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft mit Jessica Stommeck. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend.